Deutsch lernen. Alltagsdeutsch.
Die rote Flora. Die rote Flora ist eng mit dem Hamburger Schanzenviertel verbunden. Viele Anwohner sind daher für den Erhalt des linksautonomen kulturellen und politischen Zentrums, trotz mancher Auseinandersetzungen mit der Polizei. Einladend sieht es von außen nicht aus, dieses Gebäude im Schanzenviertel im Westen Hamburgs. Es ist übersät mit Graffitis und Plakaten, der gelbe Anstrich blättert ab. Passanten laufen vorbei, manche schauen und wundern sich. Vor allem für diejenigen, die hier wohnen oder auch ihre Geschäfte betreiben, gehört sie, die rote Flora, schon lange zum gewohnten Anblick. Und manche, wie diese Anwohnerin und diese Inhaber eines Blumengeschäfts sowie eines Cafés, finden es gut, dass es sie gibt.
Es war schon da, bevor wir alle da waren, und es gehört auf jeden Fall dazu.
Ich finde, die rote Flora bildet schon sowas wie ein Zentrum. Ob man jetzt tatsächlich da ein- und ausgeht und ob man jetzt die gleichen Interessen hat oder die gleichen Ansichten hat, da scheiden sich natürlich die Geister.
Ich bin froh, dass sie da sind. Die stören mich überhaupt nicht. Eher ziehen diese Jungs oder diese Mädels oder dieses Objekt Touristen hierher. Also ich sehe jeden Tag hier Tausende von Leuten, die Fotos machen.
Für die Anwohnerin gehört die rote Flora zum Schanzenviertel dazu. Das Gebäude war schon da, bevor sie ins Viertel zog. Bereits 1888 wurde das Gebäude als Konzerthaus gebaut. Seinen Namen bekam es in Anlehnung an die Flora, ein altes Walfängerschiff, das als Tanzlokal diente. Nach verschiedenen Nutzungen über die Jahre gab es 1988 gewaltsamen Widerstand, als das Gebäude abgerissen und dort ein Musicaltheater gebaut werden sollte. Im November 1989 besetzten sogenannte Linksautonome das leerstehende Gebäude. Als linksautonom werden Menschen bezeichnet, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, die Staatsmacht ablehnen und auch zu Gewalt greifen, um ihre Interessen durchzusetzen. Die linke Gesinnung der Besetzer führte zur Namensänderung des Gebäudes in Rote Flora. Diese Gesinnung muss man nicht teilen. An ihr können die Geister sich scheiden, wie die Inhaberin des Blumenladens meint. Auch muss man in der Roten Flora nicht ein- und ausgehen, also die dort stattfindenden politischen oder kulturellen Veranstaltungen regelmäßig besuchen, um für ihren Erhalt zu sein. Der Kaffeebesitzer ist sogar der Meinung, dass das Gebäude eine Sehenswürdigkeit geworden ist, die Touristen in das Viertel lockt, sie hierher zieht. Zu den Bewohnern der Roten Flora gehört auch Klaus Waldke, ein Name, den er sich für die Gespräche mit der Presse selbst gegeben hat. Er erklärt, dass ganz unterschiedliche Menschen in der Roten Flora wohnen.
Ich glaube, dass wir einen ziemlichen Querschnitt der Bevölkerung auch abbilden, sei es auch, was Leute für Berufe haben. Also wir haben ja sowohl irgendwie Kindergärtner, aber auch Ingenieure und Ingenieurinnen aktiviert. Wir haben natürlich Leute auch, die akademischen Background haben. Genauso haben wir halt auch Leute, die mit den Bildungsangeboten dieses Staates nicht so zurechtgekommen sind und keinerlei Abschlüsse vorweisen können.
Nach Angaben von Klaus Waldke leben Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung in der Roten Flora. Ihr Background unterscheidet sich. Sie bilden somit einen Querschnitt der deutschen Bevölkerung ab, eine Auswahl ganz verschiedener Gruppen. So gibt es beispielsweise sowohl Akademiker als auch, wie es Klaus Waldke freundlich umschreibt, Menschen, die im Bildungssystem gescheitert sind, die nicht zurechtgekommen sind. Für den Erhalt der Roten Flora setzte sich auch Rechtsanwalt Andreas Beuth ein, der Mitglieder der linken Szene anwaltlich vertritt. Seiner Meinung nach ist es möglich, dass Bewohnerinnen und Bewohner ein Kulturzentrum wie die Rote Flora auch selbst verwalten können.
Betriebskosten zum Beispiel werden seit eh und je bezahlt. Ansonsten wird dort unentgeltliche Arbeit verrichtet. Niemand verdient etwas. Und Hamburg, finde ich, muss sich ein solches Kulturzentrum auch leisten können.
Die Bewohnerinnen und Bewohner bezahlen laut Andreas Beuth die Betriebskosten seit eh und je, also seit sie in dem Gebäude wohnen. Zu den Betriebskosten gehören zum Beispiel städtische Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung, Abwassergebühren und die Grundsteuer. Arbeiten im Gebäude werden selbst erledigt, ohne dass dafür Handwerker bezahlt werden müssen. Sie finden unentgeltlich statt. Der Anwalt findet, dass die Stadt sich so ein Zentrum auch leisten sollte. Sie muss das Gebäude nicht verkaufen, um Profit daraus zu ziehen. Ähnlich sieht das der Kaffeebesitzer, der in der Nähe der Roten Flora sein Café betreibt.
Ich finde, es gibt schon genug Geschäfte hier. Es soll nicht sehr kommerziell werden. Das Viertel soll so ein bisschen Kult bleiben, soll ein bisschen auch persönlich bleiben. Das andere ist, finde ich, alles sehr unpersönlich.
Das Viertel ist Kult. Etwas, das außergewöhnlich ist und durch seine alternative Lebensform bei bestimmten Personen sehr beliebt ist. Im Laufe der Jahre hat sich das Viertel, in dem vorwiegend sozial schwache Menschen lebten, stark verändert. Immer mehr Cafés sowie Restaurants und teure Klamottenläden siedeln sich hier an. Hier treffen sich Menschen, die auf der Suche nach besonderen, ausgefallenen Dingen sind. Klaus Waldke steht gerade deshalb hinter dem, was die Rote Flora darstellt.
Weil das Projekt Rote Flora auch eine politische Idee ist. Wir haben einen sehr starken Widerspruch gegen die Eigentumsordnung in diesem Staat, dass immer alles irgendjemandem gehören muss und dass man Verträge machen muss und dass man irgendwie einen Chef braucht. Und wir finden es sehr wichtig, klarzumachen, dass man auch anders zusammenleben kann. Und deswegen ist das hier wie ein gewisses Labor.
Für Klaus Waldke bleibt die Rote Flora eine Möglichkeit zu zeigen, dass man auch anders leben kann. Es ähnelt einem wissenschaftlichen Experiment im Labor.
DW Deutsch lernen. Alltagsdeutsch. Mehr auf dw.de/deutschlernen.